Und ich stand halt an so einer viergruppigen Espresso-Maschine. Das ist so eine, mit der sie bis zu 8 Kaffeegetränke zubereiten können. Und die hat mich halt verzweifeln lassen, weil man kann sich vielleicht vorstellen, dass wir reden jetzt so Mitte der 80er Jahre. Da war in Deutschland so, Kaffee war Filterkaffee mit Büchsenmilch. Das war nicht cool. Das war die Ömi, das Tantenkaffee. Das war vielleicht noch die Kaffeestunde mit Schwarzwälder Kirsch. Aber das war nichts für junge Menschen. Ich war 20 und mich hat das sehr fasziniert.
Wirtschaft Köln am Platz.
Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate is Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de.
Er ist ein kulinarischer Botschafter für die Stadt Köln und schon seit Jahrzehnten steht er für das Thema Kaffee. Michael Gliss, Inhaber des Gliss Kaffeekontor in der St. Arpan-Straße. Heute ist der Unternehmer zu Gast in der Rotonda und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft Köln Unplugged. Wir wollen fachsimpeln rund um die braune Bohne. Sie werden erfahren, worauf es ankommt, wenn man die perfekte Tasse Kaffee zubereiten möchte. Doch das Gespräch geht weit über Genussmomente hinaus. Zum Beispiel, wenn Michael Gliss seine Sicht auf das Kölner Mobilitätskonzept schildert. Wir werfen einen Blick auf die wachsende Kölner Röstereiszene und das Thema Fairness in der Preisgestaltung. Gliss kauft ausschließlich fair gehandelte Bohnen und dies direkt bei den Bauern und Kooperativen. Und er wundert sich über so manche Preisverhandlung am anderen Ende der Verwertungskette, die er nämlich in der deutschen Gastronomie erlebt. Freuen Sie sich also auf pointierte Ansichten eines Feinschmeckers. Mein Name ist Stefan Merks und wir steigen ein mit einer Tasse Espresso und einem kleinen Experiment.
Michael Gliss, toll, dass Sie da sind. Vielen Dank.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Vor uns steht eine Tasse Espresso, vielmehr zwei Tassen. Ich habe auch eine bekommen und fangen wir damit am besten an, bevor er kalt wird. Wollen wir probieren?
Gerne.
Ich halte mich zurück und vertraue voll auf Ihr Urteil.
Lass mal erstmal einsteigen.
wenn Gesichter sprechen könnten, also das können Sie jetzt leider nicht sehen. Also das ist hier der Espresso des Rotonda Business Club und wir wollten mal gerade Sie zu Ihrer Meinung befragen, denn Sie sind ja Kaffeesommelier, sogar der erste Kaffeesommelier mit Diplom in Deutschland, wie ich Ihrer Homepage entnehme. Da kommen wir gleich noch drauf, wie man sowas wird. Das heißt aber, Sie haben ganz feine Geschmacksgeruchsnerven, Sie können Kaffeebohnen erkennen und Sie haben den Kaffeekontor, Gliss Kaffeekontor in der St. Arpan-Straße in Köln. Ja, also dieses kleine Experiment soll natürlich Ihre Geschmacksnerven jetzt unter Beweis stellen und bitte, feuerfrei, hemmungslos, was ist zu diesem Kaffee zu sagen?
Naja, das ist natürlich, also ich glaube, ich würde dem jetzt nicht so gerecht. Also er war von der Temperatur schon, er war schon zu kühl für einen Espresso, er hatte die Crema schon verloren. Also alles in Ordnung. Ich freue mich, dass wir jetzt ins Gespräch einsteigen und dann können wir vielleicht zum Schluss, vielleicht finden wir hinterher nochmal eine Gelegenheit, nochmal einen oder frisch zubereiteten zu trinken.
Genau, gute Idee. Ja, also das führt mich gleich zur ersten Frage, weil es gleich anschließt. Ich habe mal von jemandem gehört, gerade bei so einem Espresso, man hat irgendwie so ein Zeitfenster von, ich weiß nicht, 40 Sekunden oder so, wenn der aus der Maschine kommt und dann muss man ihn auch schon getrunken haben. Ist da was dran?
Naja, also das wichtigste Zeitfenster, was ich als allererstes mal habe, ich brauche so meine 25 bis 30 Sekunden, um ihn zuzubereiten. So, und ich habe dann sowas, also je tiefer ich nach Italien runterkomme südlich, desto weniger Flüssigkeit habe ich halt drin. Also ich habe sowas zwischen 20 und 40 Milliliter Flüssigkeit und die sollte einfach eben in einer gewissen Trinktemperatur, so wie sie aus der Maschine kommt, man wartet dann ein bisschen, man rührt dann ein wenig, wer Zucker nimmt, rührt dann nochmal und dann sollte man sie trinken. 40 Sekunden, also ich habe es oft genug, da ist der schon längst bei mir weg, da habe ich schon den zweiten da stehen. Also, weil 40 Sekunden zieht sich ja dann doch schon. Also, ich würde sagen, bei mir geht es häufig sehr viel schneller.
Also aus der Maschine raus und dann sofort runter?
Naja, aus der Maschine raus, nicht sofort, weil dann ist wirklich das erstmal das Umrühren. Das ist immer so ein Tipp. Ach so, also einmal wirklich den Espresso so wirklich vom Boden bis an die Crema oben rankommen, weil viele der Aromen einfach oben unter der Crema auch hängen bleiben und damit durchwirbel ich auch nochmal diese kleine Flüssigkeitsmenge und kriege damit einfach ein deutlich intensiveres Aroma. Aber auch das dauert 2 Sekunden, 3 Sekunden und dann kann ich schon trinken, sodass er zumindest der Espresso für mich auch einfach mit einer höheren Trinktemperatur auf jeden Fall beginnt, als ich beispielsweise eine längere Tasse Kaffee trinken würde, ganz persönlich. Und dadurch komme ich eben auf deutlich weniger als 40 Sekunden.
Verstehe. Also das lässt ja schon erahnen, worum es heute geht. Wir wollen uns viel ums Thema Kaffee trinken, Kaffee zubereiten unterhalten, den Genuss, der sich damit auch verbindet. Und zunächst würde ich trotzdem gern auch den Köln-Bezug nochmal herstellen, hier im Wirtschaftspodcast, der sich ja um Köln-Themen auch dreht. Sie sind seit in diesem Jahr 20 Jahren in der St. Arpan-Straße mit Ihrem Kaffeekontor. Warum Kaffee in der St. Arpan-Straße?
Manchmal laufen einem die Dinge so über den Weg. Also ich bin gebürtiger Kölner aus der Südstadt, also hier die Ecke rum. Ich bin nach dem Abi erstmal ins Ausland gegangen. Ich habe dort mediterrane Kultur unten am Mittelmeer kennengelernt. Ich habe dort gearbeitet, ich habe Sprachen gelernt. Mein allererster Job war aber, das ist Tatsache so, der hieß nur damals anders, ich war Barista. Also das war ein Job, wo ich gearbeitet habe, um Sprache zu lernen und Sprache zu studieren, brauchte ich auch einen Job, um Geld zu verdienen. Und da war zufälligerweise, bot sich eben dann dieser Job an. Und ich stand halt an so einer viergruppigen Espresso-Maschine. Das ist so eine, mit der sie bis zu 8 Kaffeegetränke zubereiten können. Und die hat mich halt verzweifeln lassen, weil man kann sich vielleicht vorstellen, dass wir reden jetzt so Mitte der 80er Jahre. Da war in Deutschland so, Kaffee war Filterkaffee mit Büchsenmilch. Das war nicht cool. Das war die Ömi, das Tantencafé. Das war vielleicht noch die Kaffeestunde mit Schwarzwälder Kirsch. Aber das war nichts für junge Menschen. Ich war 20 und mich hat das sehr fasziniert. Also das waren wirklich meine ersten Eindrücke als 20-Jähriger, dass ich auf einmal so Espresso trinken kennengelernt habe. Nach dem Essen und so einfach... Ja, einfach mit Gleichaltrigen in diese Kultur einzutauchen. Und das hat mich fasziniert. Und meine Studienwünsche, die ich damals hatte, die habe ich alle über Bord geschmissen. Für mich gab es eigentlich bis zu diesem Moment nichts anderes als Tierarzt zu werden. Ja. Das war der Traum, seitdem ich ein kleiner Knirps war. Und auf einmal ging es in Sachen Kaffee los. Und so habe ich dann meinen Weg begonnen in der Kaffeewelt.
Das heißt, Sie haben diesen Gedanken und auch wahrscheinlich ein paar Maschinen importiert nach Köln und haben gesagt, ich starte mal mit einem kleinen Kaffee, oder es würde ja damit wahrscheinlich sinnvollerweise beginnen, dass Sie erstmal Kaffee ausschenken und verkaufen, oder?
Naja, so würde man höchstwahrscheinlich möglicherweise heute beginnen. Damals, Mitte der 80er Jahre, dann langsam auf die Ende der 80er zugehend, Kaffee war eben das, was ich gerade beschrieben habe. Das war noch nicht diese Kultur, wie wir sie heute kennen. Also das, was sich gerade in den letzten 10 Jahren im deutschsprachigen Raum entwickelt hat, das war damals noch fremd. Das kannte man eben vielleicht aus der mediterranen Kultur. Ich habe den ersten Weg gemacht über Hotellerie und Gastronomie. Also eben Uni gekippt und habe gesagt, so, ich gehe jetzt in die Hotellerie und ich mache da eine Ausbildung und bin halt da über Service und Küche und Rezeption und Lager und alle und Etage. Ich war eine Zeit lang auch die erste männliche Hausdame im Nassauer Hof in Wiesbaden, das erste männliche Zimmermädchen auch im selben Hotel. Und ich bin diesen Weg gegangen, einfach um die Nähe zum Café zu sehen, nämlich da, wo er ausgeschenkt wird, um da einzutauchen in diese Welt. Es gab damals keine klare Ausbildung. Wenn du damals gesagt hast, ich will Kaffee machen, dann musstest du gucken, wo lerne ich das alles? Studium war damals überhaupt nicht dran zu denken in Sachen Kaffee. Also bin ich diesen Weg über Hotellerie, Gastronomie, also klassisch, was man heute sagt, die Hospitality-Branche gegangen. Und habe dann im nächsten Schritt, ich habe immer gesucht, ich wollte immer eigene Cafés aus diesen Ländern rund um die Welt, wollte ich immer haben, importieren. Der erste Schritt dann konkret nach Hotellerie und Gastronomie war eine eigene Agentur, die ich gegründet habe, für große Siebträgermaschinen, für diese Monster, die mich damals halt noch so in die Knie gezwungen haben, weil ich nicht wusste, wie ich mit denen umgehen sollte. Und dann habe ich begonnen eben mit dem Vertrieb mit so einer Agentur. Das haben wir ganz, ganz erfolgreich gemacht als kleines Team, haben in Deutschland eben diese Maschinen verkauft an Hotel, Gastronomie, alle Großverbraucher. So. Mhm. Und dann eben der nächste Schritt war der dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt die Hardware haben und wenn das funktioniert, ich will den Kaffee haben, weil das ist das Wichtigste. Der Kaffee entscheidet darüber, wie gut das Produkt auch hinterher in der Tasse ist.
Das ist ja schon mal eine interessante Erkenntnis. Also das heißt, es geht nicht darum, die tollste Siebträgermaschine zu haben, sondern es braucht die vernünftige Bohne, ja?
Richtig. Also das ist in einem Satz zusammengefasst, genau das ist es.
Heißt das denn weitergedacht, ich kann auch mit einer Filtermaschine weit kommen?
Absolut, absolut. Also das ist wirklich so schwarz-weiß zu sehen, genauso wie man sagen muss, egal wie teuer die Maschine ist, egal was ich investiere, ob im Businessbereich oder privat, wenn ich am Kaffee spare, werde ich nie Freude haben und ich werde nie einen Hochgenuss haben. Das ist einfach so.
Gehen Sie denn so weit, dass Sie sagen würden, ich kaufe mir so einen vakuumierten Supermarktkaffee, selbst der Premium-Sorte, ich sage jetzt mal Dallmayr oder so, das kommt bei mir nicht in die Tasse?
Naja, dadurch, dass wir ja ausschließlich eigene Röstung haben, dass wir ausschließlich eben Rohkaffees selber importieren aus allen Ländern weltweit, die wir als spannend ansehen, trinke ich diese jetzt gerade genannten Industriemarken, die probiere ich das ganze Jahr über, ja, aber immer als Vergleich, um zu sehen, wenn da was Neues gerade auf dem Markt ist. Natürlich muss ich sie getrunken haben, weil ich sie einfach vergleichen möchte auch. Aber das sind sicherlich keine Kaffees, die bei mir zum regelmäßigen Kaffeegenuss in die Tasse kämen. Niemals, nein.
Verstehe. Was man ja bei Ihnen im Geschäft kaufen kann, sind verschiedene Sorten, verschiedene Bohnensorten, die Sie, glaube ich, direkt importieren, mehr oder weniger direkt. Damit dann auch diese Kleinbauernkooperativen stützen. Das ist biozertifiziert, das ist fair gehandelt. Ich glaube, auch ohne diese beiden Kriterien muss man heute keine Rösterei mehr aufmachen, glaube ich, ne?
Naja, also für uns ist es unsere Philosophie seit weit über 20 Jahren, seit 25 Jahren. Das gehört für uns, das ist Basis bei uns. Aber es gibt durchaus Kollegen, die noch anders arbeiten. Also man darf ja nicht so sehen, wir reden ja nicht über elitäre Konzepte, die auf einmal für alle gelten sollen, sondern wir reden einfach darüber, über einen Prozess, über Nachhaltigkeit, über Bio, über Fairness, Stück für Stück, Jahr für Jahr nachzudenken, zu arbeiten möglichst viel davon Menschen zu überzeugen. Aber es wird immer Industrieware geben, es wird immer Billigangebote geben, die kann man nicht respektieren, aber man kann sie nicht ignorieren. Mhm. Also deswegen, für uns ist dieser direkte Handel, das, was Sie gerade sagten, wir handeln ausschließlich fair, weil wir handeln ausschließlich mit den Kaffeebauern im Land. Also es gibt bei uns keinen Zwischenhandel. Und das ist das Wichtige. Das ist für mich, wenn ich Zuckerrüben hier im Rheinland einkaufen will, gehe ich auch zum Landwirt, den ich kenne.
Und darf ich zwischenfragen? Dann kommen regelrecht dann die Säcke sozusagen im Original bei Ihnen an. So muss man sich das vorstellen. Oder wie sind da noch Zwischenstufen?
Nein, also das sind keine Zwischenstufen, sondern es ist also die Säcke. Im besten Fall sind es die Kaffeesäcke, wobei man sagen muss, heute auch ein großer Teil, vor allem wenn man über Kooperativen geht und dann doch über etwas größere Mengen spricht, wird das dann eben auch in größeren Gebinden angeliefert. Die Säcke ist das klassische, das nostalgische 60, 65 Kilo Säcke. Ja, die haben wir. Es gibt Cafés, die aber auch direkt eben in größeren Gebinden ankommen. In der Regel läuft das dann einfach direkt aus den Ursprungsländern in den Hafen. Also unser Lager, was wir dann da nutzen, ist oben in Hamburg. Mhm. Und von da aus kommt es dann eben, geht es dann weiter.
Okay. Sie sprachen eben von Billigmarken oder Industriemarken. Man zahlt ja so für so einen Pfund Kaffee im Supermarkt 5, 6, 7 Euro, würde ich mal sagen, außer es werden auch noch Rabattpreise angeboten. Bei Ihnen zahlt man für ein Kilo, glaube ich, bei diesem Marabout Jeep, diese eine Sorte, das ist, glaube ich, Ihr teuerster Kaffee im Augenblick, den ich gesehen habe, ungefähr 36 Euro. Also umgerechnet auf das Pfund eben 18. Das ist so ungefähr die Relation, also das Dreifache von dem, was man so sonst auf den Tisch legt.
Na, ich würde gerne nochmal zum ersten Statement von Ihnen gerade gehen. Also zurzeit wir hatten gerade ganz, ganz frisch ein paar Preiserhöhungen, weil die Börse sich verändert hat. Aber normalerweise lagen wir bis vor kurzem im Discounter-Bereich bei 500 Gramm Größenordnung um die 3 Euro. 3 Euro, das heißt, wir reden über 6 Euro für das Kilo. Da muss man aber dann auch mit hinzufügen, dass wir eine Kaffeesteuer in Deutschland haben. Das heißt, jedes Kilo, was draußen verkauft wird, was Sie oder ich, was wir einkaufen als Endverbraucher im Supermarkt oder Discounter, hat eine Kaffeesteuer von 2,19 Euro. Jedes Kilo, unabhängig vom Verkaufspreis. Also das ist erstmal das ist die Basis, das ist der Markt in Deutschland. Bei uns der teuerste Kaffee, nee, also das ist nicht der teuerste. Der teuerste Kaffee liegt bei uns bei 200 Euro fürs Kilo.
Oha, was ist das? Ist das der berühmte Katzenkaffee, wo der einmal durch die Katze gegangen ist?
Zu dem können wir lieber gleich nochmal, weil da müssen wir schon ein ganzes Statement dazu sagen. Okay. Nein, Jamaica Blue Mountain, der James Bond 007 Kaffee. Das ist ein Kaffee, der durchaus auch seine Qualitäten hat und auch den Preis wert ist. Es ist ein Kaffee, der in kleinen Mengen angebaut wird, in den Blue Mountains auf Jamaica. Ist ein Kaffee, der ein extra Board hat, was kontrolliert, welche Farmen überhaupt exportieren dürfen. Das ist mit Begleitpapieren, die englischen Anwälten uns dann den Kaffee überhaupt erst hier hinbringen. Und der kostet bei uns in der Qualität, wir haben den ausschließlich in der höchsten Qualitätsstufe, kostet bei uns eben 200 Euro. Maragogip ist aber ein wunderbarer Kaffee, der liegt halt als Premium-Kaffee, der liegt aktuell eben bei den zwischen 32, ich glaube jetzt um die 35 Euro, so wie Sie gerade sagten. Das ist ein toller Kaffee, das ist die Elefantenbohne, weil er sehr, sehr groß ist, ein sehr feiner Kaffee, ein sehr milder Kaffee, wunderbar für Filterzubereitung. Ja, da ist, also ich musste jetzt einfach ein bisschen ausholen, weil man das
sehr
einfach,
gerne.
Ne, das ist ja auch, ich finde es immer wichtig, so ein bisschen diesen Markt auch darzustellen. Und auch darzustellen, wenn ich einen Kaffee habe, der 6 Euro, 8 Euro, 9 Euro, unter 10 Euro das Kilo kostet, aber trotzdem habe ich nochmal 2,19 Euro Steuer. So, und wenn man sich das mal überlegt, was das bedeutet, wie viel kann denn davon überhaupt noch bei den Kaffeebauern und bei den Kooperativen ankommen? Und das ist eben dann zu wenig. Davon können die Menschen kaum leben. Es ist heute nicht möglich mehr, mit solchen Preisen eine Familie zu ernähren, die Kinder zur Schule zu bringen, Fahrzeuge zu haben, um den Transport zu gewährleisten. Das funktioniert nicht. Deswegen hat man in Lateinamerika in vielen Regionen Farmen, die einfach nicht mehr bewirtschaftet werden. Man hat daher diese Klischees auch, Drogen statt Kaffee, weil die Menschen irgendwie überleben müssen. Die hat es keine Wertigkeit, ob wir wieder guten Kaffee kriegen oder nicht. Die müssen irgendwie überleben. Ja. Also deswegen.
Können Sie denn sagen, von diesen, sagen wir mal, 35 Euro, die Sie dem Endkunden hier in Köln in der St. Abbanstraße abnehmen für das Kilo, Maragogip, wie viel bleiben beim Kleinbauern oder kommen zum Kleinbauern?
Also bei uns ist so, bis die Cafés überhaupt mal in unsere Hand dann tatsächlich kommen, liegen wir deutlich über 10 Euro. Also wir liegen eigentlich so größtenteils um die 12 Euro. Dann ist der Kaffee gerade mal so auf dem Weg so ungefähr zu uns. Die Kaffeebauern bekommen bei uns in der Regel das 3- bis 4-fache der aktuellen Börsenpreise. Da können wir gerne auch gleich nochmal was zu sagen zur Börse und zu den Spekulationen dort. Und wir können im Moment sagen, wenn die zu uns kommen, liegen wir beispielsweise bei Maragogip, werden wir liegen in der Größenordnung um die reiner Preis vor Ort zwischen 7,50 Euro und 8 Euro. Das ist das, was dort vor Ort bleibt. Und das ist ein Vielfaches eben des Börsenpreises.
Ja klar, das ist ja schon tatsächlich mehr als der Ladenpreis hier zum Teil für Billigkaffee ist.
Natürlich.
Ja, im Discounter, das stimmt.
Ja, deswegen finde ich eigentlich, wenn man sich das mal vor Augen führt, das liegt ja nicht daran, dass wir sagen, wir versuchen irgendwo Reichtümer anzuhäufen. Das können Sie mit dem Kaffeehandel nicht in unseren Größenordnungen. Das funktioniert nicht. Und da sieht man dann einfach, ich kann mit einem solchen Billigpreisangebot, wie die Discounter es haben, ist man nicht in der Lage, vernünftige Qualitäten anzubieten.
Mich hat gerade noch dieser 200-Euro-Kaffee, dieser James-Bond-Kaffee, wie Sie ihn nennen, fasziniert. Wer kauft denn so etwas? Ist da auch ein bisschen Angeberei dabei?
Nein. Also als Angeberei, als Protzerei würde ich das nicht sehen. Das ist ganz spannend. Also das ist sehr, sehr heterogen, unsere Zielgruppe. Ich nehme jetzt nur mal die Menschen, die bei uns im Laden, in unserem kleinen Schauraum einkaufen. Das ist vom 18-jährigen Schüler, der seiner Freundin was Besonderes bieten will, bis zum 75, 80-jährigen Senior, der seinem Enkel was schenken will oder der seiner Ehefrau was schenken möchte. Die Cafés und im Jamaica Blue Mountain, das ist kein Ferrari, den sie auf der Straße zeigen.
Es zeigt sich nicht, ne? Das ist in der Tasse, es ist eine schwarze Plörre.
Ganz so. Genau, es ist nicht eine Rolex, die sie zeigen können mit Bernstein und Diamanten, sondern es ist einfach im Cafébereich, ist der Jamaica Blue Mountain somit das anspruchsvollste, was sie sich gönnen können. Wir haben Stammkunden, die jede Woche kommen und bei uns 100 Gramm davon kaufen. Und sich das selber einfach gönnen, weil sie einfach wissen, wie der Kaffee angebaut wird, die vielleicht schon mal vor Ort waren, die vielleicht eine Beziehung zu James Bond haben, in welcher Form auch immer. Und sie können beim Jamaika eben, wenn sie ihn aus einer authentischen Quelle kaufen, wenn sie ihn zum Beispiel bei uns kaufen oder beim Kollegen, sie können einfach davon ausgehen, dass sie einfach ein Top-Produkt haben.
Malen Sie den denn auch für die Kunden oder empfehlen Sie den, nehmt ihn als Bohne mit und macht das zu Hause?
Ja, das ist das Schönste, wenn der Kunde zu Hause eine Mühle hat oder wenn wir jetzt irgendwann haben wir wieder Weihnachten vor der Tür, wo ich sage, lass dir eine Mühle schenken für zu Hause, eine Handmühle und eine elektrische, weil ich einfach damit nochmal mehr Aroma bewahre, wenn ich ihn nicht schon male. Aber selbstverständlich, das gehört zu unseren Aufgaben dazu. Das gehört bei uns dazu, dass wir malen, angepasst auf die Zubereitungsart, die sie einfach zu Hause haben. Mhm. Das gehört ja auch zu unserem, das ist das, was das Fachgeschäft ausmacht. Wir fragen ja nach, wie bereiten Sie zu Hause zu? Haben Sie einen Handfilter? Haben Sie eine French Press, so eine Stempelkanne? Oder haben Sie so eine Herdkanne? Oder wie, so. Und die Malgrade sind vollkommen unterschiedlich. Also das wird, der Jamaica Blue Mountain und für alle anderen gilt das aber auch, es wird immer so zubereitet von uns oder so gemahlen, wie es für Ihre Zubereitung dann passt. Mhm.
Ich habe ja ein bisschen auf Ihrer Homepage gestöbert, auch im Online-Shop und war da ganz erstaunt, dass ich eben nicht diese Siebträgermaschinen gefunden habe, die sie da verkaufen, sondern ein Produkt, und das ist aus Holland von 1968, diesen Mokka Master. Ich weiß nicht, ob man den kennt. Sieht eigentlich anachronistisch bald aus. Ich habe ihn mal gesehen in so Start-up-Inkubatoren, wo die Tacho-Nacht-Kaffee brauchten. Also er ist wohl ziemlich robust auch. Vielleicht sagen Sie noch einen Ton dazu. Das ist, ich habe den persönlich auch mal im Urlaub in einem Ferienhaus vorgefunden, war auch hochbegeistert und habe immer damit geliebäugelt. Also kostet so ein bisschen über 200 Euro als normale Filtermaschine.
Genau. Also das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie vielfältig die Kaffeewelt und die Kaffeekultur ist. Das ist auch etwas, was mich Tag für Tag, und das ist wirklich aus ganzer Überzeugung und ganzem Herzen auch so gemeint, Tag für Tag zeigt mir das einfach, wie vielfältig wir sind und dass unsere Branche und das Produkt Kaffee wird nie langweilig, weil wir haben so viele verschiedene Zubereitungsarten, die alle ihre Berechtigung haben. Und die Mokka Master ist eine der langjährigsten Marken, wird in den Niederlanden gefertigt ist einfach qualitativ so das Hochwertigste, was ich im Filterkaffeemaschinenbereich bekommen kann. Und ich finde noch bei allem Retro-Look, so wie Sie es gerade auch beschrieben haben, aber es gibt irgendwie über 20 verschiedene Farben. Also das heißt, Stimmt. Ich habe etwas, und das macht mir so eine Freude beim Mokka Master, ich kann meiner Stimmung entsprechen, so ungefähr, kaufe ich mir heute mal eine gelbe Mokka Master oder die orangefarbene. Ich kann vielleicht im Büro eine andere haben als zu Hause. Und darüber hinaus ist es einfach eine Top-Zubereitung, um als Filterkaffee in einer Maschine ein super Ergebnis in der Tasse zu haben. Gleichbleibende Verarbeitung, gleichbleibende Wassertemperatur. Also das passt einfach. Und darüber hinaus sind halt alle anderen Zubereitungsarten, weil Sie gerade sagten, Mensch, ich habe den Siebträger bei euch gar nicht gesehen, im Shop. Also erstmal, der Shop ist jetzt seit 14 Tagen, wir sind jetzt gerade in der dritten Woche, wir haben einen Relaunch gemacht. So, wir arbeiten gerade dran. Da wird es irgendwann auch die Siebträger wieder drin geben im Shop. Und ich liebe Siebträger so sehr, wie ich einen Filter liebe. Aber alles zu seiner Gelegenheit, zur richtigen Jahreszeit auch. Also ich bin beispielsweise ein großer Freund, bei hohen Temperaturen im Sommer draußen einen Espresso zu trinken. Finde ich großartig. Und das ist für mich so, im Winter ist Kaffee für mich auch etwas Wärmendes bei allem Genuss, weil auch das Wärmende ist wieder Genuss. Und da trinke ich halt gerne Kaffee mit mehr Kaffeeinhalt. Also statt vielleicht nur 30 Milliliter sind es dann halt eben bei der Filterzubereitung, da sind es dann vielleicht 150, 160 Milliliter. Vielleicht auch mal so eine alternative Milch, so eine Hafermilch dazu, eine Mandelmilch dazu. Und das ist diese Vielfalt im Kaffee hat mich damals schon fasziniert, hat mich gepackt, weil ich dachte, hey, da sind so viele Sachen, das kennst du alles nicht. Und du kennst nur eben Filterkaffee und Schwarzwälder Kirsch. Und heute sehe ich einfach, wie viele Zubereitungsarten auch weiterentwickelt werden, die neu kommen und die auch uns, die wir uns tagtäglich damit beschäftigen, immer wieder neue Erlebnisse bringen.
Das heißt, in Ihrem Kontor sieht es ja schon aus fast wie eine Apotheke. Man hat da diese ganzen Aufbewahrungsröhrchen und so weiter. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht. Also ich nehme an, ein Arsenal von verschiedenen Maschinen, davon gehe ich mal aus. weil sie die unterschiedlichen Einsatzzwecke ja auch schon eben schön beschrieben haben und wahrscheinlich auch Kaffee ohne Ende, ne?
Also grundsätzlich, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, genau so sieht es bei mir aus, aber eher ist es so zu Hause, dadurch, dass ich so viel auch unterwegs bin. Also ich bin eigentlich eher der, wenn ich mal einen Sonntag zu Hause bin, bin ich der, dann habe ich vergessen, den Kaffee mit nach Hause zu nehmen. Also das passiert morgens um 7. Ich denke, jetzt denke ich, oh, das kann doch nicht wahr sein. Nein, aber jetzt Scherz beiseite, auch wenn das wirklich so ist. Natürlich, wir haben zu Hause alle möglichen Zubereitungsarten. Also ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Also ich habe die Herdkanne, ich habe eine Bodumkanne, ich habe ein Handfiltersystem, ich habe eine Filtermaschine, ich habe einen Siebträger, ich habe einen Vollautomaten. Ich habe eigentlich die ausgewählt, mit denen ich mal wieder einen Test machen muss, wobei ich da das meiste halt auch im Laden mache. Aber genau darum geht es eigentlich. Es geht um dieses immer wieder ausprobieren und verschiedene Kaffees auch probieren. Ich habe eine Riesenmenge an Kollegen-Kaffees auch, die ich entweder unaufgefordert zugeschickt bekomme zum Testen oder die ich mir kaufe. So eine meiner größten Karten, Biege, Aktionen im Internet ist Kaffees von Kollegen kaufen, am liebsten aus halb Europa.
Wie sieht das aus mit der Kölner Szene? Also da gibt es ja auch einige, Chamon, Heiland, glaube ich, Moxa haben wir auf Aachener, nur ein paar zu nennen. Sind Sie denen allen sehr kollegial verbunden oder ist da ein harter Wettkampf um die Kundschaft?
Naja, also ich denke, das ist sowohl als auch. Wir sind ja vor über 20 Jahren hier in Köln gestartet mit dem Schauraum. Da war ich ja schon eine ganze Ecke unterwegs. Dann haben wir den Schauraum aufgemacht und ich habe mich auch bei allen Kollegen vorgestellt und ich empfinde das heute noch so. Ich bin froh für jeden Kollegen, der mit einem hohen Anspruch danach gekommen ist. Weil es war damals, als wir eben um das Jahr 2000 gestartet sind, es war damals, das klingt immer so, ja, du warst der Pionier, wir haben so. Aber dann ist man auch allein der Rufer. Also dann wir haben alleine getrommelt. Mhm. Und ich war froh, als dann so der eine oder andere dann in die zweite Generation gegangen ist und auch ein bisschen frischer und ein bisschen peppiger geworden ist von den Alteingesessenen. Ich glaube schon, dass ein gesunder Wettbewerb da draußen besteht. Ich kann nur für uns sprechen, das, was ich gesagt habe. Der Markt in Köln ist so riesengroß. Wir haben 1 Million Einwohner. Wir haben im gesamten Regierungsbezirk Köln über 3000 gastronomische Betriebe. Alleine nur das. Also ich finde das gut. Ich würde mir noch mehr Zusammenarbeiten tatsächlich wünschen. Wir arbeiten nicht so oft zusammen. Ich glaube, dass da wird sich noch viel tun, da wird sich noch viel entwickeln. Oder sag mal, es kann sich noch viel entwickeln.
Ja, also es gibt nicht sowas wie den Kölner Brauereiverband, gibt es nicht auf der Kaffeeebene. Die Röster haben sich nicht zusammengeschlossen auf lokaler Ebene.
Also, wenn das so ist, dann ist es an mir vorbeigegangen. Oh. Wir haben ja mehrere Verbände in Deutschland auch, das sind eigentlich so eher so internationale Verbände, die dann irgendwie so einen Ableger in Deutschland oder in Europa haben. Es gibt so nationale Zusammenschlüsse. Wir haben in Köln beispielsweise aber auch Hotellerie, Gastronomie, die HOGA. Wir haben die IG Gastro, Interessengemeinschaft Gastronomie Köln. Da sind wir auch, waren wir von Gründung an mit dabei. Da ist schon ein Austausch. Aber eben der Kaffeeröster, Kaffeehändler, Stammtisch oder so, bis jetzt noch nicht entstanden. Verstehe. Also wie gesagt, Seite ist an mir vorbeigegangen.
Okay. Wie wichtig ist das denn für Sie? Also es gibt ja die zwei, drei Wege, um Kunden zu gewinnen. Das eine ist natürlich der Ladenverkauf. Jetzt sagen Sie, Sie haben einen frischen Online-Shop oder renovierten Online-Shop, wird sicherlich immer wichtiger. Und dann gibt es den Standbein der Gastronomie. Das heißt, da ist wahrscheinlich ganz wichtig, dass man in den entscheidenden Locations, in den Restaurants, die was hermachen, auch mit dem Gliss-Kaffee vertreten ist, ne?
Na, ich halte, also die Gastronomie, es ist ja meine Urbranche, wie ich vorhin erzählt habe, und sicherlich die Branche mit Hotellerie und Gastronomie, diese Gastgeberbranche, die wir auch als Team, als wir sehr Familienunternehmen, die wir sicherlich am besten verstehen oder wir meinen, dass wir sie am besten verstehen. Gleichzeitig ist aber auch die Gastronomie, ich würde sagen, sie ist nicht die dankbarste Branche, weil der Gastronom, die Gastronomen häufig, Vorsicht bei allen Verallgemeinerungen, aber viele der Gastronomen immer noch im Feilschen des Kaffeepreises ihr größtes Ziel sehen. Und wir haben ja vorhin schon über die Preise auch im Endverbraucherbereich gesprochen. Ich Da kommen manchmal ein paar Welten aufeinander. Also meine Sicht ist ganz klar, es gibt, man kann viele Abstriche machen, man kann viele kreative Wege auch in der Gastronomie gehen, wie ich den Kaffee anbiete, welche Zubereitungsart ich wähle. Aber eines gibt es für mich eben nicht, keine Abstriche bei der Qualität. Und da sind halt immer noch viele Gastronomen, die trotz des guten Ertragsbringers Kaffee, weil das muss man ganz klar sagen, das ist ein echter Ertragsbringer Kaffee, wenn er richtig läuft, die trotzdem um 50 Cent hoch oder runter im Einkauf handeln. Und das ist nicht dankbar. Also deswegen sind wir auch in der Gastronomie nicht so stark vertreten. Also um nicht zu sagen, das ist eigentlich so etwas so hin und wieder mal, ja. Aber die Gastronomie, die ist halt auch besetzt von der Industrie. Die ist besetzt von der Industrie, die an ihren Leuchttürmen, also das ist jetzt nicht Märchen, sondern das ist so, die an ihren Leuchtturmstandorten halt einfach die Maschinen finanzieren. Aber die stellen die einfach kostenlos dahin. Mhm. Natürlich holen sie sich das irgendwie über die Preise wieder rein. Aber das interessiert die meisten dann nicht, also wenn sie eine Maschine halt für 10.000 Euro hingestellt kriegen. Also das ist ein anderes Business. Also das ist jetzt von mir kein Anklagen, sondern das ist ein anderes Business. Da handelt man anders, um die Standorte und um die Kunden zu bekommen.
Ja. Sie haben ja jetzt als Gliss Kaffeekontor nicht nur den Kaffee im Angebot, sondern Sie nehmen das Oberthema Genuss, glaube ich, sehr ernst. Sie haben dann eben auch Schokolade, Weine ganz viel auch. Aber Sie stellen trotzdem den Kaffee nach vorne. Wäre es nicht sinnvoll, sich als, was weiß ich, Delikatessgeschäft insgesamt aufzustellen?
Genau das wollen wir eben nicht, weil wir gut, also in Köln, es fehlt ein Delikatessenladen. Wir haben ja leider nun mal den letzten, den ich auch sehr geschätzt habe, Hoss, vor kurzem verloren hier, die dann nach 157 Jahren gesagt haben, wir machen zu. Aber das ist nochmal eine andere, das ist nochmal ein ganz anderes Konzept. Bei uns heißt das, wir legen Wert auf Genuss, wir legen gewiss Genuss oder Wert auf kulinarische kleine Sachen auch. Aber wir haben beispielsweise im Weinbereich, wir haben keine große Auswahl im Weinbereich, sondern wir haben vielleicht ein oder zwei Weine, zu denen wir eine besondere Beziehung haben, bei denen es eine besondere Geschichte geht, wo wir mit den Winzern befreundet sind, wo wir die Winzer kennengelernt haben. Und wir nennen das halt unsere Gliss und Freunde. Das ist so, wie wir das, und da gehört dann mal ein Olivenöl. Wir haben ein wunderbares Olivenöl von René Calobius aus der Toskana, gebürtig hier aus Düren übrigens, der in der Toskana auf einem wunderbaren Weingut oder Olivengut, so muss man sagen, sein eigenes Olivenöl dort anbaut und immer wieder jedes Jahr unter die Top 100 gewählt wird. Mhm. Das haben wir, weil wir davon überzeugt sind, weil er ein Rheinländer ist und weil ich das einfach großartig finde. Und so ähnlich sieht es bei Schokoladen aus. Also wir haben einen Schokoladen-Gugelhupf von Gouffray. Das ist eine Familienmanufaktur unten aus Süddeutschland. Die produzieren nur einen einzigen Mini-Schokoladen-Gugelhupf, Schokoladen-Gugelhupf. Die haben kein anderes Produkt. Und das finde ich toll. Also die haben sich, die, ja, die fokussieren sich genau auf diese Qualität. Und das machen wir. Und deswegen, Delikatessen wäre einfach auch ganz klar etwas, da müsste man an Frischware auch denken, da müssten wir dann einen Käse haben, dann müssten wir einen Schinken haben. Und das wäre wirklich ein Fortschritt.
Das wäre schon riesig, ne?
Ja. Ja, und wir behaupten einfach, dass wir uns im Kaffee richtig gut auskennen. Und das finde ich wichtig heute. Ich finde wichtig, etwas zu transportieren, wo man auch zeigt, warum man auch meint, dass man sich damit auskennt. Und Begleitung dazu, so kleine Genusssatelliten dazu, das ist das, was hinter den Menschen auch Freude macht und das hat was mit Vertrauen zu tun. Wenn ihr zu uns kommt und dann unseren Kaffee probiert und dem Kaffee gefällt, naja, dann, Mensch, also das Olivenöl, wenn er das hat, da muss ja was dran sein. Und das, finde ich, darf man nicht so spoilen. Also wenn ich dann 10 Olivenöle habe, dann werden wir wieder beliebig und austauschbar. Und so ist das ein Olivenöl. Und wenn Gliss, also das Gliss-Café-Kontor sagt, das ist was, dann hoffe ich, dass die Menschen das auch so mit Vertrauen sehen.
Mhm, verstehe. Auf der Homepage sieht man auch so ein kleines Video, da kommen dann so Sie plus noch 9 oder 10 andere Leute auf einen zumarschiert mit flatternden Haaren, Gegenwind und so, ganz spektakulär gemacht. Und das ist so eine Truppe von Genussexperten, glaube ich. So, und die kann man buchen, kann man zu Events bestellen oder so und kriegt dann da gezaubert. Erklären Sie doch mal bitte dieses Konzept, was ja so aus der St. Alban-Straße rausgeht, wo Sie dann eben zu den Leuten kommen, ich glaube sogar auf Kreuzfahrtschiffen sowas anbieten. Wie funktioniert das?
Also das hat sich in den letzten 10 Jahren hat es sich entwickelt, dass wir intern betrachtet mit unserem Team auch eine kleine Agentur gegründet haben. Welch ein Genuss. Und diese Agentur ist mit einer Nische auf dem Markt unterwegs, insbesondere eben so, wie Sie gerade gesagt haben, an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Wir sind exklusiver Partner von Phoenix Reisen, hier in Bonn ansässig. Da gehört zu der Flotte von Phoenix Reisen, zu diesem Veranstalter, gehört unter anderem das Traumschiff aus derselben ZDF-Serie. Mhm. Und wir begleiten dort alle Themen rund um Kaffee und Kulinarik. Also das heißt, die Truppe, die Sie da gesehen haben, das ist auch für mich persönlich eines meiner Lieblingsvideos. Immer wenn ich mal wieder so einen Tag habe, wo ich sage, boah, ich weiß überhaupt nicht mehr, wann ich aufhöre zu arbeiten und irgendwie, ich muss mal wieder, dann gucke ich mir dieses Video an, weil mich das wieder in diese Stimmung versetzt. Und da ist tatsächlich vom Brotspezialisten, der Weinspezialist, Bier, Spirituosen, Promiköche, die alle mit zu unserem Team dazugehören, die wir entsprechend den Veranstaltungen, entsprechend den Fahrten, die wir mit den Schiffen auch machen, die wir engagieren. Das ist zum allergrößten Teil ist das eben an Bord. Jetzt auch demnächst im Oktober gehe ich wieder auf den Fluss. Da fahren wir Indian Summer auf der Mosel. Nächstes Jahr ist jetzt gerade wieder die Planung für die Hochsee. Das kann auch an Land stattfinden. Aber es ist eben aus dieser Nische entstanden, dass wir so eigentlich auch in Deutschland, also ich kenne keine anderen, die das ausschließlich eben so für die Kreuzfahrtschiffe auch machen, so wie wir das machen. Und das ist ein sehr leidenschaftlich, von uns sehr leidenschaftlich betriebenes Standbein, bei dem man einfach auch die Menschen toll erreichen kann, also die Passagiere, die mitfahren. Wir haben eine irre Bandbreite und wir sind eben dann eine Woche, 10 Tage mit an Bord. Ich mache tolle Kaffee-Tastings mit den Gästen und wir haben eben einen Koch dabei, wir machen große Kochshow und Spirituosenverkostung. Also etwas, wo man wirklich auch den Menschen gegenüber gut was transportieren kann.
Ja. Also kann man ketzerisch sagen, eine Kaffeefahrt in Luxus, ja?
Ja, das liegt natürlich immer auf der Hand. Das Stichwort kommt immer wieder mal. Aber wir verkaufen eben keine Kupferarmbänder und keine Daunendecken. Und nein, wir machen wirklich, es ist wirklich rein Entertainment im besten Sinne. Es geht nur um die Inhalte. Also wir verkaufen nichts, sondern wir sind einfach die als, man nennt uns dann auch, wenn wir an Bord sind, wir sind die Tageskünstler. Wir sind die an Bord sind und nur um dann einfach in bestimmten Uhrzeiten auf der Hochsee draußen oder wenn wir im Hafen liegen, diese kulinarischen Themen zu transportieren.
Also ich habe ein bemerkenswertes Interview gelesen im IHK-Magazin von Ihnen. Das war auch zur Corona-Zeit, wo im Umfeld Ihres Interviews standen ganz viele Interviews, wo Leute natürlich zu Recht geklagt haben, gesagt haben, wie schlimm das alles sie betroffen hat. Nun hatten Sie zum einen ein bisschen Glück, weil Sie Lebensmittel verkaufen. Sie durften Ihren Laden weiter offen halten. Ich glaube, ein Kunde, eine Kundin durfte jeweils noch rein. Okay, aber Sie haben auch gesagt, wir machen auf. Wir wollen zeigen, auch in der toten Innenstadt, wir sind da. Ne? Das fand ich sehr bemerkenswert positiv gedacht. Und Sie haben auch gesagt, ich fühle mich im Grunde ganz gut durch die Pandemie geführt von der Regierung. Es gab nicht dieses übliche Bashing. Dazu 2 Fragen. Also ist das immer noch so? Das Interview ist jetzt, glaube ich, auch schon einen Tag älter. Hat das angehalten? Fühlten Sie sich ganz gut durchgeführt oder haben Sie jetzt doch Punkte, wo Sie sagen, da hätten wir was besser machen können?
Also ich glaube, es ist keine Kunst, in einer Betrachtung der Historie etwas zu finden, wo man sich anders und im Nachhinein betrachtet besser hätte verhalten können. Ansonsten würde ich das heute so unterschreiben. Ich bin froh und dankbar, ich habe dafür nichts getan. Ich bin dankbar, dass ich in Deutschland leben darf. Wenn wir jetzt alleine auch auf Corona bezogen. Ich glaube, wir sind da wirklich gut durchgeführt worden und das ist jetzt für mich nicht eine parteipolitische Aussage. Ich glaube, dass die Kanzlerin das auch, ich glaube, sie hat einen guten Weg gefunden. Wir haben dramatisch viele Tote trotzdem zu beklagen, aber ich glaube, die Wege, die wir gegangen sind, sind Ich fühl mich damit vollkommen in Ordnung. Ich kenne es aus anderen Ländern. Wir haben Austausch mit vielen Ländern, auch außerhalb Europas. Wir haben Austausch mit sehr intensiv mit Ländern in Nordafrika, Marokko, Ägypten. Ich kann da in der detaillierten Betrachtung einfach immer nur sagen, ich bin dankbar dafür. Aber es ist, das muss man ganz deutlich sagen, wenn es nun mal auch um das Thema Wirtschaft geht, die Einbrüche sind katastrophal, auch bei uns. Also wir haben die Kreuzfahrt verloren, wir haben den größten Teil der Hotellerie verloren, wir haben die Friseure verloren. Friseure führt immer zum Schmunzeln bei den meisten. Die Friseure war unsere stärkste Dienstleistungszielgruppe, die wir hatten. Das seit 15 Jahren. Die sind weggebrochen, die sind bis heute weggebrochen. Bis heute darf der Friseur keinen Kaffee ausschenken.
Ich würde gerne noch eins machen. Wir sprechen normalerweise zu Beginn sehr schnell Köln an und Ihren Köln-Bezug. Das ist jetzt hier ein bisschen, wir sind anders eingestiegen über den Kaffee. Trotzdem würde ich Sie ganz gern fragen, es wird ja auch sehr viel, gerade für die Einzelhändler der Stadt, viele beklagen sich über die mangelnde Aufenthaltsqualität und sowas. Jetzt ist die St. Arpan-Straße und das Umfeld, Breite Straße, Ehrenstraße, nun glaube ich ein sehr feines Pflaster. Da kann man vielleicht nicht so viel meckern, oder können Sie doch?
Also vor 2 Jahren hätte ich wahrscheinlich noch anders reagiert. Ich bin seit weit über 10 Jahren in 2 Ausschüssen auch der Kammer aktiv. Einmal der Ausschuss, der Einzelhandelsausschuss, und das andere der Ausschuss Freizeit, Tourismus und Beherbergung. Ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Außerdem heißen die heute gar nicht mehr Ausschüsse, sondern es ist ein Ausschuss. Die letzten 15 Jahre war in allen Ausschusssitzungen, immer mit der Stadt auch, es kam immer das Thema Sauberkeit und Sicherheit. Das wurde aus den Kreisen, aus denen es immer kommt, aus den konservativen Kreisen, wurde das immer nach vorne gebracht. Ich habe bis heute eigentlich nicht verstanden, warum. Köln ist eine Millionenstadt, Köln ist eine touristisch sehr viel besuchte Stadt. Wir sind mit dem Kölner Dom, das ist das touristische Anziehungspunkt Nummer 1 in ganz Deutschland. Da sind viele, viele, viele Menschen, die zum Glück auch in der Stadt sind. Ja, und da passiert es auch mal, da sind mal umgefallene Mülleimer, da liegt mal was links, mal was rechts, aber wir haben eine funktionierende Müllabfuhr, wir haben einen Kollegen von der Müllabfuhr, der bei uns regelmäßig, der kommt noch mit der Hand, der fegt noch mit dem Besen bei uns durch die Straße. Das war immer so ein Thema für mich, wo ich dachte, Mensch, lasst uns das Positive stärken. Und ja, natürlich muss man was für Sauberkeit tun, das wollen wir alle, das will jeder zu Hause und das will er auch in seiner Stadt. Also ich bin da so, dass ich sage, Köln ist nicht schön. Ich bin hier geboren, was ich vorhin gesagt hatte, aber Köln hat Charakter. Köln hat Eigenarten, Köln hat Besonderheiten, die machen es aus, auch im Architektonischen. Natürlich gibt es Rothenburg ob der Tauber, sieht süßer und netter aus als Köln, ja, gar keine Frage. Aber Köln ist einfach auch ein großer Wirtschaftsstandort. Und ich finde, es geht mir eher darum, dann suche ich mir die Ecken, wo ich sage, hey, guck mal, da ist wieder was Besonderes, etwas, was Köln auch unterscheidet. Das vorab dazu. Das andere ist, wir haben in der St. Arpan-Straße ganz konkret, auch wenn das jetzt ein Mikrothema ist, Katastrophe seit Anfang des Jahres. Wir haben eine Doppelbaustelle gehabt, die mitten in der Pandemie zugelassen wurde. Seit Anfang des Jahres sind ja 2 Baustellen, die teilweise dazu führen, dass sie den Laden zumachen können, weil sie so viel Lärm haben durch Stemmarbeiten und Ähnliches. Wir haben gefühlt irgendwie 10 Parkplätze, die auf diesem kurzen Stück der St. Arpan-Straße weggenommen wurden für Pöller und für Fahrräder, wo Fahrradleichen jetzt stehen. Also diese eigentlich immer von allen Kölnern und Besuchern so als eine der schönen Straßen von Köln beschriebene Straße, ist im Moment eine Katastrophe. Also früher fuhren die Touristenbusse mit den Besuchern aus der ganzen Welt, bis die Amerikaner, die Asiaten, die fuhren durch unsere kleine Einbahnstraße eigentlich durch.
Und ja, war das denn gut?
Das war toll, ja, das war ja toll.
Mit Riesenbussen, ehrlich?
Ach, das fand ich ja, nein, das hat mich ja nicht gestört. Da fuhr, also Riesenbus, halt ein Reisebus. Ein Bus, okay. So, da fuhr ein Reisebus durch. Das waren die St. Arpan-Straße war Teil der Routen. Weil die Straße historisch ist, weil sie schön ist, weil sie nette Geschäfte hat, weil sie wunderschön mit den Bäumen aussieht. Und da ist vieles, also in diesem Jahr, wir drücken die Daumen, dass das bis Ende des Jahres, ich hoffe, dass es in der Weihnachtszeit, dass das vorbei ist, weil das ist eine Belastung für die ganze Straße und das in Corona, das ist mit Dixi-Toiletten vor den Läden und so, das kann es nicht sein.
Das verstehe ich gut, aber so insgesamt dieses Quartier, in dem Sie da jetzt Ihr Geschäft haben, ich weiß gar nicht, hat das einen speziellen Namen eigentlich, diese...
Das, ganz ehrlich, also es gibt manchmal, heißt es Apostelviertel, das ist es aber nicht, weil das ist zum Neumarkt hin. Dann heißt es manchmal, offiziell heißt es Altstadt Nord.
Ja.
Sagt aber auch nichts, wird auch keinem Touristen was sagen. Das wahrscheinlich den Kölnern sagt selber kaum was. Also ich wusste es, bis wir da hingezogen sind, vor über 20 Jahren mit dem Laden, ich wusste es auch nicht. Das Viertel ansonsten ist, es gehört zu meinen Lieblingsvierteln. Es ist ein charmantes Viertel. Es ist ein Viertel, was, wenn man nicht direkt wieder auf Ehrenstraße und Breite Straße geht, was eigentlich wie in einer mittelgroßen Stadt daherkommt, eben mit einer St. Abernstraße, mit Galerien, die wir dort haben. Ja, auch
viele Fachgeschäfte, ne?
Absolut, Inhabergeführte vor allen Dingen noch. Mhm. Die haben wir noch, die werden weniger, muss man ganz klar sagen. Aber es ist eines der, wie ich finde, persönlichsten Viertel, was wir in Köln haben.
Ich würde gerne noch diese Frage loswerden, nämlich Sie sprachen den Verkehr an. Also ist das denn sinnvoll, da den Autoverkehr, das ist ja viel Einbahnstraßen geführt, viel Wirrwarr, die Fahrräder dürfen doch entgegen der Fahrtrichtung. Ich bin da auch kürzlich fast umgefahren worden, auch absichtlich hatte ich das Gefühl. Also ist ein bisschen chaotisch alles. Ist das gut so oder sollte sich das ändern? Und wenn ja, wenn Sie durchregieren könnten, wie würden Sie es ändern?
Also ich habe am Montag in der Ausschusssitzung bei der Kammer, habe ich mir auch, glaube ich, ein bisschen den Mund verbrannt. Ich habe begonnen damit, dass ich eigentlich wieder wie einer der Geschäftsführer der IHK, ich habe gesagt, ich bin großer Fahrradfan, tatsächlich. Ich bin ein großer Fahrradfan für die Städte. Ich finde das wunderbar, wenn wir einen Ausblick haben, dass wir da hinkommen können. Ich finde aber auf Ihre Frage konkret, das, was wir zurzeit in Köln in den letzten 2, 3, 4 Jahren sehen, empfinde ich sehr stark als Aktionismus in Sachen Fahrrad. Wir haben eine starke grüne Fraktion in Köln. Das ist gut. Ich glaube, das ist auch notwendig für Köln. Aber wir haben viele Einzelmaßnahmen, bei denen mir das Konzept fehlt. Fahrradspuren, die eingerichtet werden, wo am Tag 3 bis 5 Fahrräder fahren. Die dann aber eher gleichzeitig halt den Fluss im Auto behindern mit Rotphasen, wo einfach auch einmal doppelt so viele Autos stehen. Mit dem eben von mir angesprochenen, wir machen da Fahrradpöller hin, wenn man da mal richtig hinguckt, das sind fast alles Fahrradleichen oder Fahrräder, die irgendeiner nicht oben bei sich in der Wohnung stehen haben will, aber da unten stehen haben will. Auch nachvollziehbar, aber gleichzeitig führt es dazu, dass die Anliefersituation für die Einzelhändler, für die Gastronomen eine Katastrophe wird. Unsere Straße beispielsweise, die niemals eine Anlieferzone hatte, nicht vorher, nicht nachher, und damit einfach, wenn da Anlieferung kommt, dann steht mal kurz die Straße still. Also ich vermisse das für mich sichtbare Konzept, was Fahrrad, was Alternativenverkehr angeht. Ich halte es für notwendig, dass wir da hinkommen. Ich sehe aber, dass wir das nur schrittweise können, weil wir sind in einer anderen Situation. Wir sind mit Autos und auch noch Benzin- und verbrennerbetriebene Autos. Wir haben Lieferverkehr, Anlieferung. Wir haben immer noch Menschen, die auch mit dem Auto in die Stadt kommen. Wir haben keinen gut ausgebauten ÖPNV in Köln. Brauche ich nur ein Beispiel zu nehmen. Park and Ride im Westen von Köln, Köln-Weiden. Das schafft die Stadt es nicht seit, ich weiß nicht, 10 Jahren, 15 Jahren, die Park and Rides doch bitte einfach mal nach oben zu setzen, ein Parkhaus dahin zu setzen. Stattdessen ist das Ding morgens um 7:30 schon voll. Also das ist das, was ich in Köln tatsächlich vermisse. Ich glaube, wir haben die richtigen, wir haben gute Player, die das Gute wollen. Aber mir kommt es ein bisschen eben zu sehr selbstdarstellungsmäßig vor. Und ich würde mir da mehr Gemeinsames wünschen.
Okay, es war eine interessante Zustandsbeschreibung, auch gut, aber ich habe den Worten auch entnommen, man braucht Übergangsphasen, es ist also eine Weile, darauf kann man sich einrichten, auch ein bisschen chaotisch, bis man zu dem gewünschten Zielzustand kommt.
Ist meine Vermutung, das andere ist, finde ich, eine Tatsache, im Moment ist es chaotisch. Wir haben zu viele Straßen, wo dieses nicht so richtig miteinander, aber wir müssen miteinander, einfach vorherrscht. Und ich bin der festen Überzeugung davon, also einen Gang runterfahren und nochmal überlegen, was sinnhaft ist, wird uns bestimmt, was das Thema Mobilität angeht, eben Fahrräder, Lastenfahrräder, das sind alles Themen, das muss alles diskutiert werden, andere Vertriebsarten, aber wir brauchen auch mehr Ladestationen zum Beispiel irgendwann, wir brauchen irgendwann auch, weiß ich nicht, Wasserstoffladestationen, keine Ahnung, das wird noch ein bisschen dauern, aber da müssen wir einfach auf einen anderen Weg, ja. Bis dahin, tja, Chaos in Köln, wie so oft.
Vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand's toll und ja, alles Gute für die Zukunft. Und danke für Ihre Kreuzfahrt vor allem demnächst, dass sie stattfindet.
Doch, ich hoffe, ich hätte auch. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
Wirtschaft Köln am Platz.
Es muss ja nicht immer gleich der Jamaika Blue Mountain für 200 Euro das Kilo sein. Aber ich hoffe, Sie haben den ein oder anderen Tipp von Michael Gliss mitgenommen zum Thema Kaffee. Und vor allem haben Sie hoffentlich interessante Einblicke gewonnen in diesen Wirtschaftszweig. In der kommenden Woche meldet sich mein Kollege Manuel Heckel bei Ihnen. Er spricht mit Jörg Taubitz, dem Geschäftsführer des Testsupermarkts Go-To-Market. Der Vertriebsprofi, der auch schon einmal die Geschäfte des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin geführt hat, versucht mit einem echten Marktforschungssupermarkt zu erkunden, welche Produkte top sind und welche floppen. Und die erste Filiale in Deutschland, in der Kunden unter Beobachtung einkaufen, die steht in Köln. Ich bin sehr gespannt. Mein Name ist Stefan Merks. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Anregungen. Machen Sie es gut.